offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Vielen Dank für eure löwenstarken E-Mails und euer Feedback zu unserer 60. Folge, in der wir euch, den Fans, das Wort überlassen haben. Ehrlicherweise hätte ich bei den vielen O-Tönen auch wirklich nichts mehr sagen können, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos war. Es hat mich sehr stolz gemacht und es macht uns als Löwen sehr stolz, diese Leidenschaft, diese Emotionen und diese unglaubliche Treue zu den Löwen in wirklich jedem einzelnen Statement herauszuhören. Vielen Dank dafür und das in einer Zeit, in der wir nun leider schon seit über einem Jahr keine Menschen mehr in unserem Stadion haben dürfen. Wir können euch jedenfalls weiterhin so löwenstark unterhalten wie bisher und haben für die heutige Folge mit Marco Kurz die nächste Löwenlegende eingeladen. Er war sowohl als Spieler als auch als Trainer mehrere Jahre bei den Löwen, ist mit dem BVB deutscher Meister geworden und war nach seinen zahlreichen Trainerstationen in Deutschland zuletzt 2,5 Jahre in Australien. Er hat viel zu erzählen und ich freue mich, dass du heute bei unserem Wohnzimmergespräch bist. Herzlich willkommen, Marco, schön, dass du da bist.
Hallo Jan, danke, schön hier zu sein.
Ja, vielleicht hast du ja die ein oder andere Löwen-Podcast-Folge schon mal gehört, dann wüsstest du, es geht um den Menschen, also wirklich nicht ums Tagesgeschäft, nicht um irgendwelche Ergebnisse der letzten Spiele, nein, sondern genau nur um dich und dein Leben, deine Karriere als Spieler, als Trainer. Und deswegen ist auch die erste Frage im Podcast, was für ein Mensch ist Marco Kurz?
Ja, was für ein Mensch. Ich glaube, fußballgeprägter Mensch, der von Kindesbeinen an immer das Spiel geliebt hat. Ich glaube, dass ich sehr authentisch bin, ein sehr ehrlicher, offener Hund und ja, sehr familienliebend. Einer, der jetzt nicht unbedingt, wenn man auf den Sport zu blicken schaut, die Öffentlichkeit sucht oder braucht, aber sie natürlich dann bedient durch meinen Job und als Spieler damals. Ja, ich glaube, es wird schwierig sein, mit mir nicht auszukommen. Kann man sagen.
Ja, auch unser erstes persönliches Treffen ist ja tatsächlich heute, auch wenn wir uns schon das ein oder andere Mal auf dem Platz gegenüberstanden als Spieler, aber auch ich als Spieler und du als Trainer.
Ich glaube, es waren viele Funktionen. Ne? Ja, aber da sieht man, wie lange wir mit mir zwei dabei sind. Und dann ist es, denke ich, üblich, dass du ganz, ganz viele Schnittstellen hast.
Absolut. Und du hattest eigentlich relativ schnell eine Schnittstelle zum Fußball. Ich glaube, dein Vater war Präsident der Stuttgarter Kickers. War das zu der Zeit, als du auch mit Fußball angefangen hast? Oder kam das jetzt später? Oder wie bist du zum Fußball gekommen?
Also, mein Papa, der kam später zu den Stuttgarter Kickers, das war auch mehr so ein, er ist Degerlocher, ja, gebürtiger, und von daher war es dann auch eine Notsituation, und da hat er sich wirklich aus Idealismus da auch zur Verfügung gestellt. Aber das war lang nachdem ich auf die Welt kam. Also es ist so, dass natürlich der Vater einen großen Anteil hat. Ich geprägt war durch ihn. Er hat Mannschaften trainiert, das sind wir schon alle als Familie. Meine zwei Schwestern hatten einen schweren Stand, aber die mussten auch am Sportplatz. mussten alle mit, und dann bin ich da natürlich von Kindesbeinen an schon hängen geblieben. Und ich bin auch groß geworden mit Fußballspielen. Also man ist nach der Schule auf dem Bolzplatz, und abends, wenn dann die Sonne unterging, das war dann das zeitliche Raster der Eltern, musste man zu Hause sein. Und so hatte ich, denke ich, von Kindesbeinen an nur den Ball vor Augen und natürlich mit dem Vater, der dann selbst begeisterter Fußballer war, aber auch Hockeyspieler, aber im Fußball dann mehr treu geblieben ist, dann natürlich auch einen ganz tollen Familienbezug.
Beruflich war er ja gelernter Versicherungskaufmann. Hat er da eigentlich auch einen soliden Berufsweg für den Sohnemann vorgehabt, oder war das alles in Ordnung, dass du Fußball spielst und da auch vielleicht die Karte drauf setzt?
Nee, man muss eins sagen, diese Fußballlaufbahn, wie man so schön sagt, ich bin da wirklich ein Quereinsteiger. Ich habe in der Jugend, in der C-Jugend, habe ich bei den Stuttgarter Kickers gespielt, bin dann aber weg weil mir das vom Umgang nicht so gefallen hat. Ich habe dir das gesagt, ich bin auch ein Harmoniemensch, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt in der Gruppe und habe dann eigentlich schon mit 17, 18 Senioren gespielt, aber in der Kreisliga A, und bin dann innerhalb von 2 Jahren in die Bundesliga. Also das war jetzt nicht geplant, diese Profilaufbahn. Ich habe keine Leistungszentren, die gab es damals in diesem Ausmaß sowieso nicht durchlaufen. Also ich bin wirklich dann über Sindelfing im zweiten Jahr zum VfB Stuttgart zu den Amateuren, habe da mein erstes Bundesligaspiel gemacht und dann zum 1. FC Nürnberg. Also das war nicht geplant. Meine Eltern, was sie wollten, war, dass ich Abitur mache, und alles andere, ja, natürlich wäre es gut gewesen oder einfach gewesen, auch in die Firma von Papa einzusteigen, aber das war nicht meins. Also ich habe da schnell gemerkt, dass ich gerne draußen bin, dass ich natürlich, wenn ich das gewusst hätte, den Fußball als Beruf zu machen, hätte ich das sofort bejaht, aber war natürlich dann sehr dankbar, ne? Weil das ist schon, das weißt du auch, wahrscheinlich die beste Zeit, die wir hatten.
Absolut, die Fußballerzeit ist sehr, sehr spannend und nicht nur aufgrund der vermeintlichen Privilegien, die man hat. Es macht dann einfach Spaß, Menschen eine Freude zu bereiten, wenn man aufläuft, wenn man geile Spiele macht, wenn man Tore schießt, wenn man verteidigt. Also schon.
Ja, aber ist toll, ist natürlich auch viel. Man investiert viel, aber wie du sagst, man hat auch viel Privilegien und es ist ein fantastischer Job. Ja.
Es ging steil bergauf für dich. Stuttgart, du hast gerade schon gesagt, warst du ein Jahr dann noch Profi, dann Nürnberg und dann ging es nach Dortmund, wo dann die erste deutsche Meisterschaft gefeiert wurde oder die deutsche Meisterschaft für dich. Wie war das für dich damals, der Weg von Stuttgart, dann der Heimat, dann erstmal nach Nürnberg und dann aber ins Ruhrgebiet?
Also Stuttgart war ich Vertragsamateur, also das hat bedeutet Amateure spielen und Profis trainieren. Hab dann, wie gesagt, unter Ari Hahn meinen ersten Einsatz gehabt bei den in der ersten Liga. Ari Hahn wurde dann beurlaubt, wurde dann Trainer in Nürnberg und hat mich dann nach Nürnberg genommen. So war dann die Konstellation. Der damalige Trainer Entenmann wurde dann auch Co-Trainer ein Jahr später in Nürnberg. Und so sind wir dann alle in Franken wieder zusammengekommen, hat da meine erste Station, war natürlich ein großer Schritt, ne? Als junger Bursche, der zu Hause alles gemacht bekommen hat, allein dazustehen, aber das war in Ordnung. Am Anfang bin ich viel heimgefahren und dann gewöhnt man sich dran, dann ist man dann natürlich dann vor Ort. Und Dortmund war für mich natürlich unheimlich aufregend, das war der erste große Wechsel, der sich auch lang gezogen hat. War eine aufregende Zeit. Ich war kein Starter in Dortmund, aber fester Bestandteil. Wir haben damals nicht diese Anzahl von, Kaderspielern gehabt während dem Spieltag. Ich glaube, es waren nur 16 erlaubt auf dem Berichtsbogen. Und ich war ständig dabei, und natürlich eine deutsche Meisterschaft im Westen zu feiern nach so langer Zeit, das war natürlich brutal. Also diese gesamte Saison, diese Begleitung der Fans war enorm, und natürlich dann diese Feier durch die Stadt war ja für mich natürlich immer wieder eine schöne Erinnerung, zurückzublicken.
Auf dem Borsigplatz, gell?
Ja, alles schwarz-gelb gestrichen. War fantastisch.
Wie kam denn so ein Wechsel in der damaligen Zeit zustande? Gab es da auch schon Berater? Oder wie, weil du gesagt hast, es hat sich ein bisschen gezogen. Wie
ja, der Punkt war vorstellen? Folgendermaßen, wir sind leider in Nürnberg abgestiegen, in meinem dritten, vierten Jahr, wo ich dort war. Ich war ein Spieler, die Ablöseregelung damals war anders. Ich hatte eine feste Ablösesumme stehen mit 1 Million D-Mark, und der Verein ist nie mit mir in Verhandlungen getreten. Also es war klar, dass sie mich verkaufen möchten. Und dann war es mit Dortmund ein Interessent, und dann hat sich das wirklich ganz lang gezogen durch die gesamte Sommerpause. Und deshalb bin ich überhaupt weg. Also ich glaube, so wie ich mich einschätze, wenn die Nürnberger gesagt haben, bleib da, wir bauen auf, wir wollen wieder hoch, dann wäre ich da geblieben. Aber das kam nie zur Sprache. Und so kam dieser Wechsel. Sie haben letztendlich alles, was sie so ein bisschen regenerieren konnten in Geld, haben sie verkauft. Ja.
Also ein großer Fehler des Clubs und ein...
Nee, überhaupt nicht. Ich denke einfach, das war die Begebenheit, wenn ein Verein runtergeht, wirtschaftlich, dann weiß er, bekommt eine gewisse Summe für gewisse Spieler, dann sind sie auch dementsprechend in der Verpflichtung, das Risiko zu minimieren und die Spieler dann auch zu veräußern und zu verkaufen.
Und ich wollte den Satz noch zu Ende machen. Und der Beginn für dich einer wirklich unfassbaren dann auch Erfolgsreihe, eben mit der deutschen Meisterschaft und dann später der Wechsel nach Schalke, auch nicht ganz so gewöhnlich. Und dann auf jeden Fall mit dem großen Triumph des UEFA Cup-Siegs.
Ja, das war toll. Also ich habe mich entschlossen, nach einem Jahr Dortmund, wo es schwer war, wo ich auch wirklich, ich wollte spielen. Ich hatte Spieler vor mir wie Giulio Cesar, Kohler wurde dann verpflichtet. Und dann war es relativ klar, dass du Position 3 oder 4 ausfüllst. Da habe ich mich zu jung gefühlt. Wobei natürlich die Verlockung groß war, Champions League teilzuhaben und auch mit Sicherheit zu spielen. Aber ich wollte spielen, bin dann nach Schalke ausgeliehen worden und hatte da wirklich fantastische Jahre. Ich glaube, dass das im Nachgang so die prägendste Zeit war. Da hat man die beste Gruppe und auch die meisten Freundschaften sind wirklich bis heute bestehen geblieben. Und natürlich auch da wieder der Gewinn von dem Europapokal ist natürlich auch wieder eine sehr dankbare Erfahrung und war ja prägend.
Wie hast du diesen Erfolg erlebt? Wie kann man sich die Nächte vor dem Spiel und nach dem Spiel, Inter Mailand war es, glaube ich.
Inter Mailand. Ja, es ist natürlich ein Prozess. Ne? Du hast natürlich in der Liga waren wir, denke ich, unter ferner Liefen zwischen 10 und 12. Und die Konzentration war der UEFA-Pokal. Und du hast dich von Runde zu Runde und immer kam die Euphorie noch mehr. Und irgendwann standest du wirklich vor dem Punkt, das Ding gewinnen zu können. Und ich glaube, das Kollektiv war so stark damals, dass wir das wirklich auch als Mannschaft dann auch umgesetzt haben. Und auch da, das Schönste finde ich immer bei Erfolgen, wenn du dann diese Symbiose hast mit den Fans, wenn du siehst, da ist jetzt auf einmal eine Einheit. Wir hatten in Mailand waren, glaube ich, 30.000, 40.000 Schalke-Fans. Ne? Also das Stadion war blau-weiß und auch dementsprechend laut. Und da kann man einfach nur dankbar sein. Also und ja, du kannst dir ja vorstellen, wenn große Siege sind, wird groß gefeiert. Und das war, ja, das können Fußballer auch ganz gut.
Das kann ich bestätigen. Ich glaube 2018 hier in München, der Aufstieg gegen Saarbrücken, der war auch sehr, sehr schön.
So muss es auch sein, ja.
Schade, dass es aktuell nicht möglich ist zu feiern. Gut, aber wir sind noch ein wenig davon entfernt. Aber die Möglichkeiten ist ja da, auch wenn es für dich momentan gar nicht so gut läuft als Fan. Kaiserslautern ist unten drin. Du hast auch eine sehr, sehr enge Beziehung zu Kaiserslautern. Schalke ist abgestiegen. Einzig die Löwen. Dortmund spielt auch nicht so die gute Saison. Einzig die Löwen überraschen so ein bisschen.
Ja, ich denke, Schalke ist, kann ja jeder betrachten. Was dazu noch kommt, ist natürlich die beschämende Außendarstellung jetzt durch die Konfrontation mit Fan und Mannschaft. Das ist natürlich furchtbar. Betze ist auf einem guten Weg. Ja, ich hoffe, dass es wirklich umsetzen, weil eins muss man sagen, du sagst das mit der Beziehung. Also ich hatte da auch fantastische 2,5 Jahre. Meine aktuelle Partnerin kommt auch aus der Region, von daher habe ich ein ganz besonderes Verhältnis dort nach Kaiserslautern und weiß, wie wichtig der Fußball für die Region ist. Ja, das ist ein recht überschaubar, 100.000 Einwohner und eine sehr arme Region oder nicht so Wohlstand wie in München. Und die haben den Fußball und die leben den Fußball unwahrscheinlich. Und das wäre natürlich gravierend, wenn die absteigen. Also es wäre gravierend. Und der Löwe, ja, der macht viel Freude. Die machen das fantastisch. Ich glaube, dass die Kombination mit Trainer, Sportdirektor hervorragend passt, dass die Mannschaft einen super Eindruck macht, dass sie auch jetzt eine Leichtigkeit haben, weil sie sich keinen Druck auferlegen. Der Druck ist auf den Top 3. Ja, die verlieren ein bisschen hoffentlich noch mehr die Nerven. Und jetzt warten wir mal ab. Ja. Vielleicht reicht es zum fantastischen Ende. Die Daumen sind wirklich gedrückt.
Jetzt haben wir ganz galant die Überleitung zu den Löwen geschafft. Du bist mit unserem Geschäftsführer Sport, Günter Gorenzel, sehr gut befreundet. Auch aus der gemeinsamen Zeit damals, gell?
Ja, ich habe ja die Trainerkarriere in Pfullendorf begonnen und bin dann über die U23 zur zweiten Liga damals gekommen, habe den Posten von Walter Schachner übernommen und Günter war Co-Trainer und habe mit Günter dann das Trainergespann mit Jürgen Wittmann, dann auch zusammen gemacht. Und seitdem sind wir freundschaftlich verbunden, hatten auch noch mit Hoffenheim und Kaiserslautern gemeinsame Stationen. Und das ist ja auch so, Jan, ich bin ja, glaube ich, 6 Jahre im Verein gewesen, plus Trainertätigkeit. Das ist natürlich eine Herzensangelegenheit, das verfolgt man. Meine Kinder sind hier geboren, die leben hier in München, ich wohne in München. Also da kann man ja auch nur blau sein, weil rot möchte ja keiner in der Stadt sein. Ne?
Man hört immer raus, du bist, glaube ich, ein sehr, sehr empathischer Mensch, gell? Beziehungen nach Franken aufgebaut und lebst du auch, Kaiserslautern, die Löwen, also irgendwo deine Stationen, die bleiben dir im Herzen.
Ja, weil es auch immer so war, dass ich, wo ich war, auch wenn ich keine guten Zeiten hatte, immer eine große Identifikation hatte, das auch so gesehen habe, weil ich einfach sehr dankbar war für das, was ich ausüben darf oder durfte. Und von daher gibt es da auch keine schlechten Worte. Es gibt mit Sicherheit schlechte Erfahrungen, aber das ist auch normal in einem Trainer, in einem Spielerlaufbahn. Das muss so sein. Da lernt man draus, dann reift man. Und nein, ich kann jetzt nichts Schlechtes sagen, aber es gibt Stationen, die einen mehr prägen, wo man natürlich mehr Empathie, dann auch Sympathie hat als andere. Aber ja, 60 ist Kaiserslautern, das sind natürlich ganz eklatante Punkte. Dann in meiner Spielerlaufbahn 60 absolut. Wir haben Schalke gesagt. Und ich darf auch nicht vergessen, die letzte Station in Pfullendorf war gut. Als Spielertrainer, das war so ein Reinkommen in den Job und wir hatten eine unfassbare Gruppe dort an Spielern. Und das ist auch trotz nur 1,5 Jahre auch eine Sache, wo ich noch gerne zurückdenke.
Und das war ja für dich auch wieder ein Schritt zurück in die Heimat. Vielleicht da auch nochmal irgendwo ein bisschen, ja, das Schwäbische spüren, gell?
Ja, noch ein Stück weg von Stuttgart, aber natürlich mehr in die Richtung am Bodensee. Ich glaube, es war in erster Linie ein Kennenlernen der dritten Liga, weil ich hatte die A-Lizenz absolviert im Herbst. Ein Freund von mir, der Pfullendorf trainiert hat, Günter Rommel, hat mich gefragt, ob ich ihm helfen könnte im Abstiegskampf. Da habe ich gesagt, okay, ich komme. Das ist das Beste für mich dann auch gewesen, diese Liga kennenzulernen als Spieler. Da spürst du das. Ich kannte sie nicht, muss ich ehrlich sagen. Es war damals nicht so einfach, Spiele zu verfolgen, außer live. Ja, es gab keine TV-Übertragung wie jetzt. Heute kann ich ja von Donnerstag bis Montag kunterbunt fernschauen und Fußballspiele gucken. Und so kam das zustande. Und das war dann auch für mich ein Kennenlernen, ob überhaupt der Trainerjob was ist. Weil du kannst nicht davon ausgehen, nur weil der 10, 15 Jahre lang Fußball gespielt hast, bist auch ein Trainer. Ja, aber es hat gut funktioniert und dann bin ich da auch hängen geblieben.
Und das war gerade zu der Zeit, 2004 bis 2005, eine Zeit in Pfullendorf, wo auch die Euphorie der Fans unglaublich war. Also ich habe tatsächlich auch mal gespielt gegen Pfullendorf und ich meine, das war ausverkauft.
Gegen Bayern war es immer ausverkauft, ja, gegen die kleinen Bayern. Nein, das ist auch nicht schlimm. Ich muss mal eins sagen, damals die dritte Liga mit Bayern 2, mit Stuttgart 2, mit 60 2, da waren Spiele, da hast du junge Spieler gesehen, wie ein Gomez, wie ein Khedira, wie ein, ich weiß nicht, bei 60, da die Benders mit rumgelaufen sind und. Also du wusstest, wer dort spielt, im jungen Jahrgang beispielsweise bei Stuttgart oder Bayern, die werden irgendwann oben aufschlagen und von da war das schon ein ganz, ganz tolles Niveau und hat auch unheimlich Spaß gemacht, weil die Mannschaften waren jung, unverbraucht und mussten dann im Seniorenbereich ihre Sporen verdienen, die Härte lernen und von daher, also wenn Zweiermannschaften nach Pfullendorf kamen, war immer voll, ja, relativ voll, ja.
Also Mario Gomez ist tatsächlich bei mir die gesamte Jugend mitgelaufen, war immer mein bester Gegenspieler und bei den Löwen die Zeit, das dürfte Christoph Janker, Marcel Schäfer, diese Generation gewesen sein würde.
Genau. Ich denke, Marcel war, also zu meiner Zeit war das Niki Adler etc. Das, diese Geschichte, aber ich kann mich daran erinnern, wo ich dann das zweite halbe Jahr noch im Pfullendorf gespielt habe, habe ich gegen Mario Gomez gespielt, ja. Und das ist dann schon beeindruckend gewesen, wie so ein junger Mann schon so ein Format hatte. Man konnte ein bisschen aus dem Rhythmus bringen, weil er eben noch jung war, aber das war auch nur zu der Zeit möglich, ja.
Er hat eine Weltkarriere eingeschlagen, das muss man wirklich so sagen.
Fantastisch.
Du hast gesagt, du hast schon in den letzten Jahren einen Trainerschein gemacht und dann ein bisschen ausprobiert. Es hat dir auf jeden Fall gefallen.
Ja, mir hat damals hier bei 60, ich glaube, das war Falco Götz, hat mir die Möglichkeit gegeben, am Ende meiner Karriere schon die B-Lizenz zu machen. Das war ganz gut, weil das waren unter der Woche mal 3 Tage nicht da sein, ein Zeitraum über 2 Wochen. Und dann habe ich nach meiner Karriere hier bei 60 die A-Lizenz gemacht. Das war im Herbst, da war ich aber schon zu Ende mit der Karriere, wollte aber noch ein bisschen Fußball spielen. Da kam das Angebot aus der 3. Liga. Und dann, wie gesagt, dadurch, dass ich gemerkt habe, es funktioniert, auch in der Art und Weise, wie ich da rangegangen bin, wie ich mich selber auch gefühlt habe, habe ich mich entschlossen, den Fußballlehrer zu machen. Ja.
Vor circa 3 Monaten dürfte es gewesen sein, war Filip Tapalovic hier, weil er uns im Rahmen einer Aktion, wo wir das 60er Stadion virtuell ausverkaufen wollten, das S-Bahn-Derby, hat er uns eine Aufsage vorbereitet gehabt und da haben wir uns auch unterhalten. Was würde er sagen? Du warst ja mit ihm in Australien.
Ja.
Das war dein Co-Trainer in Australien. Was würde er über dich als Trainer sagen? Bist du ja der Good Cop oder der Bad Cop?
Boah, ich glaube, dass es bei mir klare Linien gibt, dass ich viel erwarte von der Mannschaft, aber auch viel gebe, also viel vorlebe, dass mir Mannschaften immer vorbereiten. Aber letztendlich glaube ich, dass ich und auch Philipp, dem ich sehr dankbar bin, dass er in Australien dabei war. Wir hatten eine fantastische Zeit. Dass wir schon auch immer den Spieler gesehen, als Menschen gesehen haben. Und so habe ich das immer gehandhabt. Ja. Ich glaube, dass du als Co-Trainer ein bisschen enger dran sein darfst. Als Trainer brauchst du trotzdem, du musst wissen, was ist das für ein Mensch, wie ist er familiär aufgestellt, was beschäftigt ihn, weil ich ihn doch jeden Tag beurteile nach seiner Leistung. Und wenn dann, ich sage jetzt mal was ganz Banales, ein kleines Kind ständig nachts schreit, dann möchte ich das schon auch wissen, weil ich danach auch ihn beurteile, ne, von seiner Trainingsleistung. Aber ja, ich glaube, dass ich da auch ein sehr, sehr empathisch bin, aber auch sehr, sehr ich bin. Ja, also ich verstelle mich da nicht. Die Spieler wissen genau, was sie an mir haben. Also ich glaube schon, dass ich sie fordere, aber nicht irgendwie gegeneinander ausspiele oder unfair bin, sondern es sind immer offene Karten und sie wissen, was sie an mir haben oder wissen, woran sie sind, sagen wir so.
Bist du eher ein Laptop-Trainer oder eher der Schleifer der alten Schule?
Ja, beides. Also was heißt Schleifer? Ich glaube, dass einfach eine Fitness dazugehört, um ein gutes Fußballspiel zu machen. Das ist jetzt natürlich zum Glück anders verpackt als früher. Ja, also ich habe ja wobei das soll jetzt gar nicht negativ sein, ich habe ja die Lorenz-Zeiten hier erlebt und wir sind sau viel gelaufen. Das wird jetzt natürlich anders verpackt, aber grundlegend brauchst du eine Top-Fitness, um auch lang Fußball zu spielen. Man sieht, die Spieler, die jetzt viel aufwenden, können 2, 3, 4 Jahre länger spielen. Aber auch vom Taktischen hat sich viel geändert. Ich bin groß geworden. Es gab ein System. Du hast gegen 2 Stürmer gespielt, 4 im Mittelfeld und 4 hinten. Und jetzt, wenn man natürlich sieht, dass Mannschaften 3 bis 4 Mal ein System wechseln im Spiel, musst du natürlich auch dort sehr geschult sein. Laptop-Trainer ist immer so, so eine Nische, aber ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, visuell viel mehr zu zeigen, viel mehr die Spieler da auch Hilfestellung zu leisten und dann muss man das nutzen. Ja.
Vielleicht liegt es auch daran, ich meine, ich bin selber schon sehr viel gelaufen, auch hatte da auch den einen oder anderen Trainer. Gerade Benno Müllmann, da haben wir mal sogar ein Lauftrainingslager gehabt.
Das war zu unserer Zeit gängig, ja.
Genau, und vielleicht liegt es aber auch daran, dass man einfach heute eine ganz andere Technik hat, zur Verfügung hat, um zu überwachen, zu monitoren die Fitness. Vielleicht muss man da gefühlt nicht mehr so viel laufen, weil der Trainer einfach merkt, okay, die Mannschaft hat schon eine Grundfitness.
Absolut, wir hatten ja damals unseren bekannten Laktattest, der jetzt nicht so viel immer grundlegend aussagt, aber das war das Einzige. Und heute hast du GPS, wenn du den Manpower hast, kannst du während der Trainingsform sagen, okay, sie haben die Anzahl der Sprints der Strecke gemacht, die ich gerne möchte. Wer es nicht gemacht hat, packe ich nach dem Training noch ein paar Läufe drauf und dann ist das super. Also das ist schon enorm. Und wir sprechen hier von, wenn wir von 60 sprechen, Dritte Liga, wenn man natürlich dann an die Top geht in der Welt, dann fängt das morgens mit Bluttest an etc., um da abzuklären, ob alles in Ordnung ist. Also ich glaube, dass da natürlich unheimlich viel passiert ist.
Ich glaube, da hast du gerade in der Zeit in Hoffenheim einiges miterlebt, die wahrscheinlich auch so ein bisschen technisch auch das Maß aller Dinge.
Ja, wir waren top ausgerüstet. Also wenn ich nach Hoffenheim zurückdenke, wir hatten allein 3 Fitnesscoaches, einen für den Kraft, einen für den Platz und einer noch, der so ein bisschen beides zusammen koordiniert hat. Es war ein ganz, ganz tolles Trainingsgelände, wo die Spieler auch Räume hatten, um sich zurückzuziehen, zwischen den Einheiten auszuruhen. Und das war schon toll. Noch später hat man dann gesehen, dass diese große Videoleinwand dort zustande kam, wo du dann auch Trainingssequenzen einfach auch anschauen kannst. Und da kriegst du natürlich eine ganz, ganz schnelle Schulung der Spieler rein. Ne? Absolut. In Summe muss man immer gucken. Ja, letztendlich ist es doch ein Spiel, wo du Spaß dran haben willst. Aber es ist natürlich für die Trainingssteuer enorm. Und natürlich kannst du jetzt viel, viel mehr Fußball machen als früher.
Aber du hast gerade schon gesagt, man muss aufpassen, dass der Sport und die Emotionen immer noch am Spieltag sind und nicht zu sehr dann in die Technik, ins Virtuelle überlagert werden.
Ja, es ist ja so. Natürlich gehört eine Taktik dazu, natürlich gehört eine Vorbereitung dazu. Aber wenn ich meinen Zweikampf verliere, dann kann ich die schönste Taktik haben. Wenn ich keinen Biss habe, dann kann ich die schönste Taktik haben. Also die Grundtugenden im Sport, da spreche ich nicht nur von Fußball, das ist ein Ehrgeiz, nicht verlieren zu wollen, besser zu sein als der Gegenüber. Das hat nichts mit Taktik zu tun. Das sind einfach grundlegende Dinge, die ich verkörpern muss. Und wir sehen es ja jetzt bei den Löwen, tolles Kollektiv, mit Sicherheit nicht die besten Einzelspieler, wenn man das so sagen darf in der Liga, aber als Kollektiv vielleicht die stärksten. Und das zeigt dann, was das ausmachen kann. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wir haben vorhin von Schalke 04 gesprochen. Wir waren nicht die beste Mannschaft im Wettbewerb, aber wir waren das beste Kollektiv. Und das hat dann auch einen Titel gewonnen.
Abwehr gewinnen die Meisterschaft, das ist richtig.
Aber ich glaube, du zielst da auf dieses zu Null von Hüb, der immer gesagt hat, bei Schalke, die Null muss stehen. Das ist natürlich dann eine Interpretation, ja, aber bei uns war klar, wir müssen defensiv erstmal bombig stehen und wussten, dass wir nach vorne hin ein Tor erzielen. Und so ist das einfach eine Philosophie. Manche gewinnen lieber 6-5 anstatt 1-0. Hat lieber 1-0 gewonnen und alles hat ihm recht gegeben.
Ja, also ich habe tatsächlich auch lieber 1-0 gewonnen als Abwehrspieler. Ist das, glaube ich, auch nachvollziehbar.
Ja, das sehe ich auch so, ja. Das sehe ich auch so. Und trotzdem waren wir auch immer gerne gewillt, mehrere Tore zu schießen, ja.
Gibt es ein ganz besonderes Erlebnis als Fußballer, dass du sagst, daran erinnere ich mich? Natürlich die Erfolge, ja. Aber gibt es vielleicht noch irgendwas, was vielleicht ein bisschen unscheinbarer ist?
Ich glaube, wir sprechen ja hier von Familie und allem und natürlich gibt es ganz viele Erlebnisse als Fußballspieler und das muss noch nicht mal in der Bundesliga gewesen sein, das kann in der Jugend gewesen sein. Aber ich glaube, so ein einschneidendes war hier der erste Derby-Sieg 99 nach langer Zeit, weil in der Nacht dann meine Tochter zur Welt kam oder am Derby-Tag in der Nacht und das war natürlich dann in dieser Kombination ja, klar, dass mich das mein ganzes Leben begleitet. Und das ist so, solche Dinge bleiben natürlich sehr hängen. Also das war fantastisch. Und ja, aber so kann man, glaube ich, aus jeder Station 1-2 Spiele rausziehen. Aber das war schon sehr besonders.
Das glaube ich. Und dann noch der Derby-Sieg und die Tochter. Und die ist in München geboren. Und du bist wieder hier in München, nachdem du 2,5 Jahre in Australien warst. Ehrlicherweise, ich war letztes Jahr noch kurz vor dem Lockdown zu Waldbrandzeiten mal 4 Wochen in Australien. Und ja, Das war unfassbar beeindruckend. 2,5 Jahre, ich bin sehr neidisch.
Ja, es waren 3 Jahre, aber ja, es war eine verrückte Sache, schneller Entschluss. Aber letztendlich im Nachgang alles richtig gemacht. Also es war eine Lebenserfahrung, die mir keiner nimmt, komplett aus der Komfortzone raus. Also ein wirklich... Weiter weg kannst du nicht gehen aus Deutschland als nach Australien. Ich war jetzt dem Englisch nicht hundertprozentig sag mal so, hab mich da nicht hundertprozentig drin gesehen. Also auch da zu coachen in der fremden Sprache war toll, aber auch, wie gesagt, privat diese Lebenserfahrung und ja, sehr dankbar und war eine tolle Zeit.
Du hast eher das Günther Oettinger Englisch gesprochen.
Ja, ich habe dann irgendwann, irgendwann habe ich gemerkt, ja, die verstehen dich auch so. Ich meine, das ist ja hier ähnlich. Ja. Wir haben ja hier viele Landsleute, die nicht perfekt Deutsch sprechen, aber die finden auch zur Straßenbahn. Und so ging es mir dann auch. Irgendwann lässt du dann los, dann ist die Scham weg und dann verbesserst du dich auch. Ne?
In Adelaide warst du zuerst, später in Melbourne. Sind natürlich auch fantastische Städte am Wasser im Süden in Australien. Mhm. Wie kam es denn überhaupt dazu? Du hast gesagt, ging kurzfristig vonstatten, dass du die Möglichkeit bekommen hast. Wie kann man sich das vorstellen?
Also man muss wissen, dass wer mich kennt und du hättest gefragt, geht Marco nach Australien, hätte jeder gesagt, nein. Also für mich war Österreich schon weit als Trainer. Von daher, der Kontakt kam über eine deutsche Agentur, die, das kurz zu fassen, die zwei, der Sportdirektor und der CEO von Adelaide waren in Deutschland, um Trainer zu treffen, also nicht mich allein. Waren 4 Tage in München. Ich bin dann am 5. Tag für 4 Tage nach Adelaide mitgeflogen, spontan. Habe mir das angeschaut und war sehr, sehr begeistert von allem. Ohne aber auch über den Fußball viel zu wissen. Ich habe mit Thomas Broich telefoniert, mit Paul Agostino, der aus Adelaide kommt. Die haben mir viel, viel gute Dinge erzählt. Ich wusste aber doch natürlich, dass man viel improvisieren muss. Der letztendliche ausschlaggebende Punkt war, meine Partnerin ist Grundschullehrerin und sie musste beurlaubt werden. Das hat so ein bisschen war der Knackpunkt, weil wir einfach zu spät dran waren. Es gibt einen Paragraphen, der die Lehrer dazu berechtigt, wenn der Partner eine Arbeit, Beschäftigung im Ausland hat, dann darf man das machen. Aber wir waren zu spät dran. Das wurde uns untersagt und dann doch genehmigt und das war dann das Go. Und so bin ich nach Australien gekommen. Ich glaube, eine irre Geschichte, weil wir vorhin von Philipp gesprochen haben. Ich durfte einen Co-Trainer mitnehmen und habe Philipp donnerstags kontaktiert, ob er denn Lust hätte, nach Australien mitzugehen. Er hat gesagt, wann soll es denn losgehen? Ich habe gesagt, Sonntag. Und er war am Sonntag im Flieger dabei. Also ja, eine tolle Zeit. Normalerweise machst du das mit Anfang 20, wir haben es mit Ende 40 gemacht. Aber ja, war toll, ereignisreich. Adelaide, sehr australisch, wunderschön, hohe Lebensqualität. Du hast Strand genannt, ja, aber auch Wineries, also im Weinbaugebiet. Sofort in der Natur, du bist in 20 Minuten, hast du Kängurus, Koalas gesehen. Und Melbourne dann Weltstadt, europäisch, also das Kontrastprogramm zu Adelaide. Und das war schon toll und auch die Erfahrung mit der Größe des Landes war enorm. Und für mich als Europäer natürlich, ja, erstmal absolutes Neuland.
Du hast gerade schon gesagt, deine Partnerin konnte direkt dann mit, das hat sich dann geklärt. Aber wie hat das Philipp mit der Familie gemacht? Oder?
Auch da war es klar. Man muss wissen, wenn man nach Australien geht, und wir haben ja auch einige Spieler nach Australien dann auch geholt, wie Daniel Adlung, Karim Admur war bei uns in Adelaide. Die Frauen müssen sich wohlfühlen. Und Philipp war das Erste, was er gesagt hat, nachdem ich Donnerstag ihn angerufen habe, Philipp ist aus dem Pott, hat gesagt, da muss ich mal meine Perle fragen. Und die Perle hat... Das ist nett gemeint, Perle, die hat dann gesagt, ja. Sie haben einen jungen Sohn, das war auch, glaube ich, ausschlaggebend, dass die Zeit das erlaubt hat. Und ich glaube, über die 3 Jahre ist der Sohn von Philipp der beste oder der größte Gewinner, weil er jetzt natürlich, bevor er in die Schule kommt, perfekt Englisch kann. Ne? Und ja, Philipp ist dann auch nochmal zurückgeflogen. Aufgrund der Kürze hat dann die Familie eingepackt nach 8 Wochen, ist nochmal für 2 Wochen nach Deutschland geflogen und kam dann mit seiner Partnerin nach Australien und ja, hatten alle, denke ich, gemeinsam eine tolle Zeit.
Und für dich war es natürlich auch eine super Sache, dass du auch noch einen zweiten Menschen an deiner Seite hast und das ganze Abenteuer nicht ganz alleine nur mit deiner Partnerin bewältigst.
Ja, und weil ich auch weiß, du musst da viel Aufbauarbeit leisten. Das ist wirklich nicht... wir haben da schon sau viel gearbeitet. Ne? Wir sind jetzt nicht rüber zum Urlaub machen. Wir haben da mal ein paar professionelle Strukturen geschaffen, mit das Trainingsniveau angehoben, geguckt, dass die Spieler auch von der Ernährung her versorgt werden und. Also ganz, ganz viele Sachen mit der Pflege, was einfach dort zu regeln war. Und da habe ich natürlich gewusst, da brauche ich natürlich auch eine Qualität. Ja, Fußballlehrer mit Philipp habe ich eine Qualität. Ohne jemanden nahe zu drehen in Australien, ist dort die Trainerausbildung eine andere. Und natürlich das auch ein Know-how eine andere. Und dann war es mir wichtig, dass wir natürlich auch dem Verein mit hoher Qualität das bestmögliche Produkt liefern konnten.
Wie kann man sich das vorstellen? Australischer Fußball, die Liga wird sicherlich auch einen anderen Rhythmus haben. Die Strecken sind teilweise unfassbar weit. Man fliegt ja da wahrscheinlich 8, 9 Stunden oder 7 Stunden mal von Melbourne nach Perth, glaube ich, ist es dann auf der Westküste. Es
sind nicht ganz 7, aber das ist schon weit. Ich meine, wir waren in Adelaide, wir sind viel geflogen. Die Vereine in Sydney, jeweils 3, und Melbourne haben den Vorteil, dass sie doch auch viele Spiele dann in Melbourne haben. Ohne Flugreisen. Ich glaube, die am meisten fliegen mussten, waren die Mannschaft aus Perth und auch eine Mannschaft aus Neuseeland, Wellington. Da hast du natürlich einen Mordstrip hin. Also du musst dir das so vorstellen, dass du bei jedem Auswärtsspiel 3 Tage unterwegs bist. Nach Wellington 4. Teilweise ist eine Zeitverschiebung von 2,5, 3 Stunden. Es ist klimatisch so, dass du aus einem sehr trockenen, heißen Adelaide nach einem sehr luftfeuchten, auch heißen Brisbane fliegst, und dann ist das schon eine enorme Belastung. Ja. Für mich war das komplett Neuland, ja, weil das ist schon auch, musst du anders steuern. Ja. Also ich musste mich an den australischen Fußball adaptieren und die Mannschaft an mich. Und dann haben wir, denke ich, eine gute Basis gefunden. Die Liga an sich ist so, dass du eine lange Vorbereitungszeit hast von 3 Monaten, aber in dieser Vorbereitungszeit der Ligapokal gespielt wird. Das ist der Unterschied. Und was mir nie so gefallen hat, dass es in der Liga, damals war es eine 10er-Liga, jetzt sind es 12 Mannschaften, dass es keinen Absteiger gab. Ja, kein Absteiger, du musstest unter die Top 6 kommen. Und die haben dann in einem Playoff-Modus den Meister ausgespielt. Das heißt, als Sechster konntest du auch letztendlich Meister werden. Fand ich nicht gut, weil ich glaube, dass da verliert sie ein bisschen Reiz und ist auch für die Spieler nicht gut, weil sie müssen schon auch das Gefühl haben, eine Niederlage tut weh. Ja, und aber grundlegend ganz, ganz viele Dinge, wo ich lernen durfte und wo ich auch mal den Fußball von der anderen Seite gesehen habe. Auch mit Medien, ja, Zugang zur Kabine, Zugang zu Trainingszentrum, das ist ja undenkbar hier in Deutschland, ja, oder bei uns noch. Aber das ist halt alles sehr amerikanisch und dort dann auch dementsprechend geduldet, weil die Fernseh-Fox dort einfach die Liga auch finanziert.
Du hast gerade amerikanisch gesagt, da hört man immer wieder oder sieht man ja vielleicht beim American Football auch, dass die Interviews direkt in der Kabine geführt werden. Ist das wirklich so in Australien?
Das ist so, das ist abgestimmt. Ja, auch vor dem, es ist natürlich ein Timetable, der bestimmt wird, aber auch vor dem Spiel kommen sie in die Kabine, haben die Spieler schon bestimmt. Das ist für mich ganz, ganz befremdlich. Auch mit in der Halbzeit werden eigentlich deine Kabinenansprachen gefilmt, aber ohne Ton. Ja, irgendwann nimmst du es nicht mehr wahr, die Kamera. Aber natürlich, wie gesagt, wir werden hier groß mit Kabine ist unser Wohnzimmer, Trainingsgelände ist unser Wohnzimmer, was wir vielleicht im Kreise auf einem Spielfeld an die Mannschaft richten. Die Worte ist unseres, das ist dort nicht so. Ne? Da muss man sich natürlich dann auch umstellen.
Du hast gerade gesagt, der Pokal wird vor der Saison in dieser dreimonatigen Vorbereitungszeit ausgespielt und den habt ihr ja gewonnen mit Adelaide.
Ja, wir waren zweimal im Finale. Im ersten Jahr haben wir verloren leider gegen Sydney, im zweiten durften wir gewinnen daheim. Das war großartig und gibt ja natürlich einen richtigen Schub, ne, für die Runde. Grund, warum, man hat eine NPL, das ist die sogenannte zweite Liga in Australien, die hat den Spielbetrieb in dieser Zeit und deshalb wird die Vorbereitungsphase der A-League-Mannschaften genutzt, um diesen Wettbewerb gemeinsam mit den Amateuren auszutragen, weil es sonst nicht möglich wäre, weil die in den Sommermonaten, wo der Fußball dort stattfindet, haben die NPL-Mannschaften Pause. Also die haben keinen Spielbetrieb und das ist dann ein Problem.
Und die Liga geht dann wie lange?
Ganz normal. Was auch neu war, war kein Winterbreak. Also du hast wie in England, da ist der Fußball sehr angelehnt, diese Spieltagen, Boxing Day, du hast an Neujahr spielst du. Also wir haben begonnen im Oktober und haben geendet im Mai.
Okay.
Ja. Aber auch ein komischer Rhythmus teilweise. Also haben dreimal gegeneinander gespielt. Das heißt, je nachdem, zweimal auswärts, einmal daheim und im neuen Jahr dann genau andersrum. Also es war ja eigen und speziell für mich, aber für die Australier natürlich gewohnt.
Und von den Zuschauern her, ist in Australien ist ja normalerweise Cricket beispielsweise die Volkssportart oder auch das australische Rugby, glaube ich, gibt es auch.
Football,
oder
ja, Football. Ja, das ist verrückt, ja. Also je nach Region im Osten ist Rugby, hast du auch genannt, sehr, sehr populär. Cricket in ganz Australien, also das füllt die Stadien dort enorm. Im Westen, Südaustralien ist es mehr dieses AFL, also dieses Australian Football, was eigentlich auch, denke ich, die Sportart Nummer eins ist. In Melbourne hast du nur Sportevents, gehen wir von Formel 1 zu Australian Open im Tennis. Aber Fußball ist so, ja, an drei plus minus. Die Zuschauerzahlen sind überschaubar, also in unheimlich guten Stadien, natürlich nicht gut gefüllt, teilweise sind das zwischen 2.000 und 20.000 Zuschauern. Victory hat die beste Heimbase. Adelaide hat das beste Stadion mit 15.000, mit einem Zuschauerschnitt von 10. Also ich glaube, wenn du australische Spieler fragen würdest, würden sie alle sagen, Adelaide hat eigentlich das schönste Stadion und auch das beste Publikum von Verhältnis Stadion und Zuschauer, die dann drin sind. Was man allerdings sagen muss, die Playoffs sind dann voll. Ne? Also da sind dann wirklich dann auch beim Grand Final, je größer das 100.000 Stadion füllt, dann sind 100.000 da. Ja. Aber dann sprechen wir von einem Spiel oder Halbfinale von 2-3 Spielen. Aber sonst ist die Begeisterung natürlich in Australien mehr für andere Sportarten.
Aber immerhin. Also ich meine, 100.000 Zuschauer gibt es in Europa nicht oft.
Nein, das ist fantastisch. Ja. Aber es ist in Kinderschuhen. Ja. Wir haben nicht das Jugendkonzept wie hier. Wir haben nicht die Basic wie hier. Und das war dann auch für mich als Trainer natürlich auch mal wieder gut zu sehen, wie verwöhnt wir eigentlich hier sind und was für gut wir im europäischen Fußball haben und woraus wir alles schöpfen können. Ja, wir haben teilweise, wenn wir auf dem Trainingsplatz nicht trainieren konnten, haben wir unsere Tore über die Straße geschoben im Park und haben da trainiert. Mussten dann noch ein paar ältere Herren, die Golfabschläge geübt haben, bitten, für 2 Stunden Pause zu machen. Aber das ist alles sympathisch, war gut. Und tut dir auch als Mensch gut. Und persönlich war es für mich auch mal wichtig, zu erfahren, wie es denn ist, als Ausländer zu leben. Das war das erste Mal. Und auch das ist unheimlich wichtig für dich als Person gewesen.
Vor allem dich einer neuen Kultur unterzuordnen, eine neue Kultur kennenzulernen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich kurz mal 4 Wochen in Australien war. Und das war für uns als Deutsche tatsächlich erstaunlich, dass da eine ganz andere Einstellung auch zum Essen beispielsweise, zum Essen gehen herrscht. Wir waren echt überrascht, dass wir ab 19 Uhr eigentlich kaum noch ein Restaurant gefunden haben. Und wenn wir eins gefunden haben, dann war es irgendwie gefühlt um 8:30 schon wieder geschlossen. Wie war das für dich, die Umstellung des Lebens dort?
Ja, das Leben geht, du fühlst dich komischerweise, trotz alledem, dass es teilweise 10 Stunden Unterschied sind zu Deutschland. Also ich habe mich sehr schnell wohlgefühlt, die Leute machen es dir einfach. Es ist ein toller Lebensstil dort. Ein bisschen mehr fancy, sage ich mal, vom Essen her, so wie ich jetzt sehe hier die ganzen Coffeeshops mit Banana Bread und hin und her. Das kommt jetzt hier, das ist dort, glaube ich, schon weiß nicht wie viele Jahre alt. Vom Essen her ist es wie in Amerika. Du hast deine Spots, das heißt, du gehst um 18.30 Uhr, muss dann um 20 Uhr oder 20 Uhr nach 1,5 Stunden deinen Platz räumen, dass sie das 2-3 Mal belegen. Da gibt es nicht dieses lange Sitzen, dieses Mal Versacken. Das ist nicht möglich, das ist auch ein bisschen schade. Das holen sie dann eher am Strand nach. Oder ja, aber das haben sie nicht. Also dieses lange gemütliche Sitzen, sie haben auch nicht diese Nachmittagskaffeekultur wie hier. Also alle Coffeeshops, wobei der Kaffee ist hervorragend, machen alle um 3 zu. Ja, bisschen unterschiedlich, aber auch lebenswert. Also absolut lebenswert. Aber wie du sagst, dieses... wir gehen um 7 zum Italiener, treffen da ein paar Kumpels und versacken da, das gibt es dort nicht. Nee.
Und was uns auch aufgefallen ist, meiner Frau und mir, sehr sportlich, gleich morgens um 6, also die Australier sind irgendwie gefühlt alle Frühaufsteher und gehen morgens erstmal von 6 bis 7 laufen mit ihren Headsets und Walkmans. Und
ja, absolut, sehr sportliches Volk, vor allem in Melbourne war unfassbar, was da auch für Sportstätten sind. Da bist du morgens am River, da haben sie gerudert, gelaufen, dann hast du schon nebenher gesehen, haben sie schon im Park ihre Sports gemacht. Ist natürlich erstens geschuldet, weil dieser Outdoor-Sport besser möglich ist wie hier, aufgrund der Temperaturen. Und gerade auch aufgrund der Temperaturen im Sommer natürlich die Leute auch früh schon rausgehen. Ne? Weil wir hatten in Adelaide Spitze, teilweise 49 Grad, da bist du natürlich froh, wenn du um 10 Uhr durch bist mit deinem Sport. Machen auch viel Fitness indoor, aber ja, es ist ein unheimlich mobiles, sportliches Volk. Ja. Das siehst du dann auch am Strand, ob sie dann Volleyball oder ihr Cricket am Strand spielen, das ist schon sportbegeisterte Population dort. Ja.
Aber du hast doch sicherlich dann auch mal in der Urlaubszeit, wenn es mal Urlaub gab, wahrscheinlich genutzt, Australien besser kennenzulernen. Bist du da dann privat rumgereist mit deiner Partnerin, vielleicht auch deinen Töchtern?
Ja, wir hatten natürlich nicht so viel Urlaub, aber die wir hatten, also wir haben, denke ich, alle Städte besucht. Wir waren von Perth bis oben dann auch Cairns, Great Barrier Reef, wir waren die Great Ocean Road. Das haben wir schon alles gemacht. Hatten das Glück, Silvester einmal in Sydney verbringen zu dürfen. Das sind schon Erlebnisse, die enorm waren. Diese ganz große Rundreise hat uns leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war eigentlich geplant. Letztes Jahr, dort wollten wir noch nach Tasmanien und vor allem wollte ich noch nach Neuseeland. Aber was wir gesehen haben, war großartig. Ja. Und ich glaube, du kannst auch nicht alles bereisen. Ja. Du kannst nicht alles anschauen. Während der Saison sowieso nicht. Aber das, was wir gesehen haben, das ist deckungsgleich mit deinen Eindrücken. Sehr entspanntes Volk, sehr freundlich. Das soll nicht heißen, dass sie in der Tiefe dann auch einen Tiefgang haben. Ich denke, das ist so ein Mittelstück zwischen Deutsch und Amerikaner zwischendrin. Aber noch einmal, wir haben uns sehr wohl gefühlt.
Gab es irgendwelche Hobbys, die in der Zeit entstanden sind? Ich sage jetzt mal das Golfspielen oder vielleicht sogar das Tauchen, weil das Great Barrier Reef angestellt
war. Ja, wir waren da tauchen, aber ich fühle mich nicht so im Wasser. Sport auf dem Wasser ist schwierig, weil du musst überall aufpassen, weil es doch die Gefahren mit Haien. Was wir tatsächlich gemacht haben, war dann im Osten, wo wir öfters waren. Das war so ein Spot, wo wir geliebt haben, das ist Byron Bay. Dort sind wir wirklich gesurft, wenn man das sagen darf, also Wellenreiten. Ich glaube, um das dem Zuhörer näher zu bringen, wenn es 2 Sekunden waren, war es schon stark. Die anderen gehen halt dann eine komplette Welle rein. Aber das ist schon entspannend. Ne? Morgens, wenn du da an den Strand gehst, und da sprechen wir wirklich von 7 Uhr morgens, dann sind die Väter mit ihren Söhnen vor der Schule und machen da Wellenreiten und auch in der Mittagspause siehst du, um da ein bisschen Kopf frei zu kriegen. Also das war schon toll und das Meer beruhigt natürlich. Also das haben wir mal gemacht. Ansonsten den üblichen Sport, Fitness ein bisschen gemacht. Alles so ein bisschen angerissen, aber jetzt nichts Neues. Nee.
Ja, man hört schon raus, dir ist auch Lebensqualität wichtig. Und du bist so ein, also das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, aber schon ein gewisser Lebemensch, der einfach das Leben liebt und lebt und auch nutzen möchte. Ich glaube, für dich das meiste rausholt aus deinen Stationen, aus deinem Umfeld. Kann man das so sagen?
Ich glaube, ich könnte es, das verfälscht ein bisschen, ich glaube, ich könnte das noch ein bisschen mehr genießen. Also wenn ich wirklich im Job bin, und es war in Australien auch so, dann bin ich erstmal dem Job verschrieben. Aber ich versuche natürlich, und da war meine Partnerin wichtig, ja, die hat gesagt, pass mal auf, wir sind hier auch, um Dinge zu erleben. Habe natürlich dann auch versucht, Land und Leute kennenzulernen, in dem Maße, wo es ging, aber der Beruf stand immer Nummer eins. Ja. Aber grundlegend bin ich doch mehr verbissen als lebend oder genießend, aber ich werde besser. Ich werde immer besser, ja.
Ja, wie ist das jetzt? Ein Jahr, du bist nach Australien wieder nach München gekommen. Ja. Du sagst, du wohnst in München in der Stadt.
Ja.
Hast natürlich jetzt nicht die Möglichkeiten, rauszugehen und erst recht auch irgendwo, ja, München zu erleben wieder.
Ja, es ist schwierig, aber das ist ja, betrifft uns alle, ja. Es ist ja eine ganz, ganz skurrile Zeit, komische Zeit, für manche eine ganz furchtbare. Ich habe den Luxus, sag mal, dass es mir gut geht, dass ich auch rausgehen kann. Wir sind damals über ein Jahr sind wir zurückgekommen. Wir waren aber erst in Kaiserslautern für 3-4 Monate, bevor wir nach München zurückgekommen sind. Ja, natürlich, was den Beruf betrifft, schwierig. Am Anfang konnten wir noch Stadien besuchen. Ich kann mich erinnern, wo ich Kaiserslautern gegen Dresden angeschaut habe, vor Zuschauern, limitiert auch vor Zuschauern. Jetzt, was natürlich für einen Trainerjob wichtig ist, das Rumtreiben, das sich schlau machen. Und ich sehe gern Live-Spiele, weil man da einfach mehr rausziehen kann als Fernsehspiele. Das ist jetzt aktuell schwieriger, aber auch da findet man einen Weg. Und wir haben natürlich alle die Hoffnung, dass in allen Bereichen es in die richtige Richtung geht, dass man wieder beschwerdefrei ein fröhliches Leben haben kann.
Was hast du... Oder wie verbringst du die Zeit während dieser Corona-Pandemie? Hast du ein Buch geschrieben oder bildest du dich noch mehr weiter?
Bücher schreibt euer Trainer. Nein, da bin ich nicht der Typ zu. Nee, ich gucke natürlich schon, dass ich mich weiterbilde. Also in Form von, das vielleicht ist, dass ich sage, pass mal auf, jetzt tauche ich mal in eine dritte Liga ein. Verfolge ganz extrem Mannschaften, um mir da auch Bild zu machen. Ich hatte das Vergnügen, letzte Woche beispielsweise auf Sky den Matchplan begleiten zu dürfen für Leverkusen. Das war auch super, weil du musstest dann sowohl, das war der Spieltag Leverkusen gegen Frankfurt, ich hatte die Leverkusener vorzubereiten. Du betrachtest dann 4 Spiele von Leverkusen, 4 von Frankfurt. Das ist unheimlich intensiv, aber ist auch wieder ein knallhartes, gutes Arbeiten und hat Spaß gemacht. Und so versuche ich mir natürlich immer meine Nischen zu suchen. Am Anfang wahrscheinlich wie jeder, erstmal einen Keller sortiert, dann die Schränke aussortiert, dann das aufgeräumt. Ich glaube, alle Kellerräume und auch Gärten in München und Kaiserslautern sind bestens sortiert, wie überall. Aber ja, man sucht natürlich seinen Alltag.
Also du siehst dich auch gerade in der Öffentlichkeit eher als Mann hinter den Kulissen, der was vorbereitet und nicht jetzt als großer Talkshow-Gast, weil ich glaube, da trittst du gar nicht so oft auf.
Nein, ich mag es nicht. Also ich mag sowas wie hier, wo du so ein bisschen redest über die Sache, über den Sport, über den Fußball. Ich mag es auch gern, wenn man in eine Fußballthematik eintaucht, wobei das ist schon viel Taktik gewesen, aber es ist das Format und es hat super Spaß gemacht. Wenn du in andere Talkshows gehst etc. oder halt Fußball-Talkshows, da musst du immer Position beziehen, da musst du urteilen und das steht mir nicht zu, da habe ich zu wenig Einblick. Ich bin kein Freund von irgendwelchen, ich sag mal so schön, Stammtischparolen. Das machen andere relativ gut und auch gerne, ich mache das sehr ungern. Ich habe das früher als Spieler und als Trainer immer gemacht, weil ich es als Teil gesehen habe, aber nie gesucht. Und jetzt wirst du mich in keiner Sendung sehen, um irgendwie über eine Mannschaft zu urteilen, wo es gerade nicht so läuft, sondern ich bin da wirklich sehr rar, was das betrifft. Und das ist, wie du vorhin gefragt hast, bestimmt auch einer meiner persönlichen Züge, das so dann auch handzuhaben.
Und ehrlicherweise bei so vielen Stationen als Spieler und als Trainer, also du kennst ja eigentlich jeden in diesem Fußballbusiness und würdest ja automatisch irgendwo dem einen oder anderen vielleicht sogar auf die Füße treten und das kannst du ja auch als Trainer und als Anwärter. Und ich denke, und so wenn ich das raushöre, du bist ja noch voll motiviert und, ja, und wartest auf den nächsten Job.
Ja, aber man kann es machen. Ich kann natürlich auch zu Nicht-Corona-Zeiten kann ich immer auf der Tribüne sitzen, wenn ich weiß, dem Trainer da unten geht es nicht gut. Habe ich nie gemacht, werde ich nie machen. Genauso ist es letztendlich auch jetzt so. Weil es ist ja auch der Journalismus, der muss ja auch fragen. Ja. Sie sind ja auch interessiert. Aber noch einmal, da bin ich, glaube ich, ein anderer Typ dafür. Ja.
Aber? Du wartest auf den nächsten Trainerjob und hast noch richtig Bock.
Ja, das Fußball ist mein Leben. Also das ist das, wo ich schon immer begleiten durfte. Wir haben ja vorhin gesprochen von Kindesbein auf bis jetzt. Spieler war fantastisch, Trainer auch fantastisch, schwieriger. Also ich glaube, als Spieler ist es einfacher als Trainer. Aber das ist das, wo es Spaß macht. Und es muss natürlich jetzt auch die Kombination stimmen. Es muss wirklich, es ist so ein bisschen, der Fußball hat sich geändert. Aus meiner Sicht, es muss schon eine Sache sein, wo ich merke, die Leute sind bodenständig und dienen dem Spiel und auch dem Spieler zu entwickeln, weil nichts anderes immer. Ja, wir sind Trainer, die in der Verantwortung sind, Spieler nach vorne zu bringen und auch eine Mannschaft nach vorne zu bringen für einen gewissen Zeitraum.
Marco, das war eigentlich fast schon ein perfektes Schlusswort. Fußball ist mein Leben und als Spieler war es schon fantastisch und als Trainer ist es fantastisch schwieriger.
Ja, ist so.
Ich glaube, besser hätte man es gar nicht auf den Punkt bringen können.
Ja, vielen Dank. Nee, hat viel, viel Spaß gemacht und danke, dass ich hier sein durfte. Und natürlich alle Daumen und von mir aus auch 10 gedrückt für das Wunder, das hoffentlich eintritt mit dem Aufstieg von 60 und dem Ligaverbleib von Betze. Dann lief alles rund dieses Jahr.
Dann könnte es ja tatsächlich, also dann würde es ja tatsächlich auch zu einem Spiel gegen Schalke 04 kommen.
Ja, wenn du es natürlich ganz frech runterbrichst, ne? Wenn natürlich, ja gut, wir dürfen ja so reden. Wenn jetzt 60 und Dresden hochgeht, mit Rostock beispielsweise, und runter würde kommen Schalke, Hertha und Köln, das wäre schon eine geile zweite Liga. Das wäre schon extrem, aber ich möchte es keinem gönnen, abzusteigen, um Gottes Willen. Und jeder verdient sich dann auch letztendlich hoch oder runter zu gehen. Da gibt es kein Glück und Pech. Also jeder hat es noch in der eigenen Hand. Aber natürlich die Sympathie, Daumen sind für die bekannten Farben gedrückt.
Abstiege tun weh, da haben wir beide gespürt in unseren Laufbahnen. Also von daher nein, aber Aufstiege machen Spaß. Das kann man zumindest mal sagen. Völlig neutral und wertfrei.
Alles richtig, ja.
Und es freut mich, dass wir uns tatsächlich das erste Mal persönlich auch gesehen und kennengelernt haben. Und ich bin mir sicher, dass wir uns auch noch häufiger hier bei den Löwen, rund um die Löwen oder halt generell auch im Fußball wiedersehen. Stichwort Traditionsmannschaft, Stichwort auch dann irgendwo wieder Besuche im Stadion. Also bist ein gern gesehener Gast, wenn immer du mal zu einem Spiel kommen möchtest.
Vielen Dank, nehme ich dann gerne in Kauf. Nicht in Kauf, nehme ich dann gerne wahr, ja.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, herzlichen Dank, Marco. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich wirklich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne. Danke euch.
Das war nun schon die 61. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unsere Löwenlegende Marco Kurz. Freut euch auch in der nächsten Folge auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.